Also wir hatten ja überlegt, die drei Zielsetzungen, die wir auch in dem Buch formuliert hatten, die sich aus der PBIM-Studie oder aus dem Auftrag ergeben. Zunächst mal ganz klar Verbesserung der Arbeitssituation der Mitarbeiter in der direkten Pflege, ne? Also zu schauen, wie kann man Mitarbeiter im Beruf halten, neue gewinnen. Das sind ja auch die enormen Herausforderungen in der Zeit jetzt. Und von daher war das natürlich eine der zentralen Zielsetzungen.
Pflege faktisch, der Pflegepodcast. Powered by Medifox Dahn.
Die neue Personalbemessung steht in den Startlöchern und für die Einrichtung gibt es einfach auch nach wie vor viel zu viel zu tun. Und deswegen haben sich auch drei Experten zusammengetan und haben ein Buch veröffentlicht. Und dieses Buch ist wirklich für mich fachlich und sehr, sehr praxisnah. Und es beleuchtet auch noch alle Bereiche, also von den Hintergründen über die Theorie der neuen Personalbemessung. Es gibt wunderbare Tools an die Hand für die Kommunikation und auch für ein gelungenes Change Management. Und ganz spannend, es beleuchtet eben auch die rechtlichen Aspekte. Und deswegen spreche ich in dieser wunderbaren, super Sonderfolge mit Margarete Stöcker, Michael Wipp und Peter Sausen. Und alle drei haben wirklich wertvolle Tipps und Tricks in dieser Podcast-Folge für euch bereit und im Gepäck und geben Anregungen für die Umsetzung der neuen Personalbemessung. Und von daher lasst euch nicht die Chance entgehen, jetzt diese drei wunderbaren Experten hier im Podcast zu hören. In diesem Sinne einfach weiter dranbleiben und zuhören. Hallo und herzlich willkommen hier heute zu unserer oder zu meiner Starbesetzung im Podcast, weil es nämlich möchte ich begrüßen Michael Wipp, Margarete Stöcker und Peter Sausen. Und ich würde sagen, Pflege faktisch proudly presents das Beste, was die Pflegewelt gerade zu bieten hat. Und ich freue mich sehr, dass ihr drei alle jetzt hier bei mir im Podcast seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt und über das ganz brandaktuelle Thema, nämlich der Personalbemessung zu sprechen. Weil nämlich das Thema rückt jetzt tatsächlich näher und näher und die Zeit rückt näher und näher und die Einrichtungen müssen jetzt anfangen oder müssen tatsächlich jetzt auch schon umsetzen. Und deswegen, ja, wie gesagt, möchte ich euch drei ganz herzlich hier bei mir begrüßen und wir legen heute den Fokus auch nochmal ein bisschen mehr auf die Arbeits- und Organisationsabläufe und vor allem auch um die Kommunikation und die rechtlichen Auswirkungen. Deswegen, wie gesagt, bin ich ganz froh, dass heute alle drei einmal zusammen sind. Und ja, wir kennen uns alle untereinander. Ihr drei kennt euch auch. Ihr habt zumindest ein Buch miteinander geschrieben. Und vielleicht zum Anfang einmal, wie war das denn jetzt für euch drei ein Buch zusammenzuschreiben über die Personalbemessung? Und vielleicht können wir da einfach ein bisschen einsteigen, damit auch die Hörer und die Hörerinnen euch noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Und ja, wie gesagt, wie war das für euch so, das Buch zusammenzuschreiben über dieses ganz fachliche Thema? Wer fängt an?
Wollte ich gerade sagen, bei dreien muss man immer gucken, wer fängt an.
Herr Wipp. Genau. Herr Wipp, was sagen Sie dazu?
Ja, also zunächst mal, ich habe ja mit der Frau Stöcker schon mal zusammen ein Buch geschrieben. Ne? Also insofern zu den Qualitätsthemen, die eben auf ein Fachgespräch im Rahmen der Qualitätsprüfung war das damals mit dem Herrn Sausen, ja, sind wir ja schon alte Bekannte, sage ich mal, in der Regelkreis-Thematik. Ne? Und ja, wenn Sie sagen, was ist die Herausforderung, das kenne ich schon. Ne? Es ist immer, dass die Skripte bei dem engen Zeitkorsett, in dem ja alle eingebunden sind, eben rechtzeitig abgegeben werden. Und das ist nicht immer ganz einfach, muss man sagen. Das ist eigentlich eine wirkliche Herausforderung dabei. Ne? Aber es macht Spaß und es bringt immer unterschiedliche Gesichtspunkte rein. Mhm. Und ich denke, gerade bei dem Thema heute ist es von ganz zentraler Bedeutung, verschiedene Blickwinkel zu der Thematik zu haben.
Ja. Frau Stöcker, wie war es für dich?
Ja, sehr schön. Also erstmal vielen lieben Dank, Francesca, wenn Sie mich wieder eingeladen haben. Jetzt mache ich es einmal andersrum. Nein, dass du mich wieder eingeladen hast. Und ich habe mich sehr darauf gefreut, wirklich auch den Autoren, Kolleginnen oder Kollegen dann entsprechend zu sehen. Und auch vielen Dank an Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, und wie Herr Wipp schon sagte, wir beide kennen das schon. Ja, wir haben das schon gemeinsam gemacht. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe ja gerade schon mal gesagt, Herrn Sausen habe ich jetzt das erste Mal persönlich per Zoom kennengelernt. Und das finde ich einfach phänomenal, wie wir das auch wirklich hinbekommen haben. Und das zeigt, jeder hat entsprechend seine Fachkompetenz, die wir dann auch niedergeschrieben haben. Jeder hat seinen Teil erfüllt, um dann als Ganzes unser Superbuch, das Praxishandbuch, die neue Personalbemessung zu veröffentlichen. Und wenn ich das gleich, Francesca, du weißt das ja noch vom Strukturmodell, ich arbeite immer gerne mit Bildern und mit Metaphern. Und wenn ich das gleich mal so mit aussprechen darf, das zeigt ja eigentlich das, was wir uns in der Fachwelt wünschen. Jeder hat seine Fachkompetenz und gemeinsam sind wir stark und können Dinge umsetzen.
Ja, das ist ein sehr schönes Statement. Und ich weiß nicht, Peter, wie ging es dir, wenn du jetzt auch bei mir im Podcast bist und auch die Margarete Stöcker zum ersten Mal live siehst? Gut, Herrn Wipp, den kennst du jetzt ja wirklich, ich habe gehört, seit 25 Jahren oder so.
Ja, exakt. Francesca, von meiner Seite aus vielen Dank, dass ich heute da sein darf und zusammen mit hier dem Autorenteam etwas näher bringen kann, die Thematik Personalbemessung, Herausforderungen bei diesem Projekt. Michael Wipp hat es gesagt, drei Autoren zu koordinieren, für mich mit dem Juristischen nochmal im Team, glaube ich, der zum Schluss nochmal auf alle Kapitel drauf schaut, damit da ja keine Widersprüche sind und ich mir als Jurist nicht herausnehme, irgendeinen spitzen Kommentar loszulassen. Es war herausfordernd, insbesondere Herr Wipp und ich haben lange auf die Bundesempfehlungen gewartet, werden wir gleich mit Sicherheit ein paar Sachen auch zu erzählen können. Super spannende Thematik und auch für mich eine Bereicherung, die anderen Blickwinkel zu sehen und da auch wieder Impulse mitzunehmen, ja auch für unsere, ich denke, das trifft auf jeden von uns dreien zu, für unseren ganz normalen Beratungsalltag Impulse mitzunehmen, Ideen mitzunehmen, andere Sichtweisen. Und das war eine super spannende Sache und ich jederzeit wieder und jederzeit wieder gerne.
Ja, ist ein Wort jetzt, Herr Sausen.
Ja, ne, wollte ich gerade sagen.
Herr Wipp, wir beiden wissen Bescheid.
Okay.
Genau. Ja, schön. Also ich fand das einfach total spannend. Mich hat es wirklich interessiert, wie das funktioniert mit, wie gesagt, drei Autoren und jeder mit einer unterschiedlichen Blickwinkel und Sichtweise. Und ich finde, das Buch ist tatsächlich sehr gelungen, weil es einfach tatsächlich drei Teile hat. Jeder bringt seine Fachkompetenz mit ein, wie du es schon gesagt hast, Margarete. Und mir hat das total Spaß gemacht, auch das Buch zu lesen. Und also ein paar Sachen kennt man schon, ne? Also so die ganze Vorgeschichte. Ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht nochmal richtig drauf eingehen. Aber vielleicht einmal, Herr Wipp, nochmal zu der Zielsetzung. Also was ist denn nochmal genau die drei Zielsetzungen aus dem PBEM? Und ja, was ich nochmal spannend fand, was ist mit dem Ziel, Sie haben das geschrieben, ein Bemessungssystem ohne Aufwand. Was ist damit genau gemeint? Weil das war tatsächlich nicht neu, aber ich hatte das wirklich nicht so präsent. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie ist nochmal auch so der Zusammenhang zwischen den Einstufungen der Pflegegrade und der Personalbemessung zu sehen? Vielleicht können Sie da einfach einsteigen.
Ja, gerne. Also wir hatten ja überlegt, die drei Zielsetzungen, die wir auch in dem Buch formuliert hatten, die sich aus der PBEM-Studie oder aus dem Auftrag ergeben. Zunächst mal ganz klar Verbesserung der Arbeitssituation der Mitarbeiter in der direkten Pflege. Ne? Also zu schauen, wie kann man Mitarbeiter im Beruf halten, neue gewinnen. Das sind ja auch die enormen Herausforderungen aus unserer Zeit jetzt. Und von daher war das natürlich eine der zentralen Zielsetzungen. Die zweite, eine weitgehend bundeseinheitliche Struktur der Personalbemessung. Denn wenn man mal die Bundesländer im Vergleich anschaut, das haben wir ja auch im Buch dargestellt, Personalbemessung ist Länderhoheit. Extreme Unterschiede zwischen den Bundesländern. Wenn man nochmal Bayern zum Beispiel mit dem Saarland vergleicht, da liegen ja Welten dazwischen. Und es kann ja nicht sein, dass jemand, der im Pflegegrad 5 pflegebedürftig ist, im einen Bundesland deutlich mehr Leistung bekommt als im anderen, bei gleichem grundlegenden Bedarf. Also das ist eine der großen Zielsetzungen, die sicher Jahre braucht, bis das mal auch annähernd erreicht ist. Ja, und die dritte, die man auch nachlesen kann in der Studie, ein Bemessungssystem, das eben ohne zusätzlichen Aufwand auskommt. Und Hintergrund ist, man hat im Rahmen der Studie überprüft, gäbe es andere Grundlagen als die Pflegegrade. Man hat zum Beispiel geschaut, die einzelnen Module, aus den Begutachtungsrichtlinien. Man hat auch noch andere Ansätze erprobt, ist aber zu dem Ergebnis gekommen, dass der Aufwand für die Einrichtung ein Vielfaches höher wäre und gleichzeitig das Ergebnis nur marginal, minimal letztendlich besser. Ne? Das war der Grund, warum man das ganz dann gesagt hat, oder die Empfehlung aus der Studie an die Bundesregierung ja war, es bei den Pflegegraden zu belassen, weil das einfach sinnvoll ist. Und da ist es natürlich ganz entscheidend, was Sie auch angesprochen haben, Frau Warnecke, die Frage eben, wenn die Pflegegrade die Grundlage sind, ist existenziell wichtig, dass sich die Einrichtungen mit Pflegegradmanagement beschäftigen.
Ja.
Weil wer das heute nicht im Griff hat, der wird auch mit den Ergebnissen von 113c Probleme haben. Und ich bin ja viel in den Einrichtungen unterwegs, auch zu der Thematik Dienst- und Einsatzplanung, was man ja mit Herrn Sausen in dem Regelkreis der Einsatzplanung in dem Buch auch beschreiben. Und das Erste, was ich mir immer anschaue, in jeder Dienstplaneinheit, in jedem Wohnbereich, wie ist die Pflegegradverteilung? Und wenn die sich überwiegend in den unteren Pflegegraden 2 und 3 bewegt, dann ist in der Regel ein Dienstplanproblem da, ja, weil ich Bewohner habe, die einen hohen Bedarf einfordern, aber der nicht korreliert letztlich mit den Pflegeschlüsseln. Und deswegen ist wirklich eine der zentralen Botschaften, schauen, wer ist fürs Pflegegradmanagement zuständig und sind es wirklich Experten, die da drin geschult sind? Denn sonst wird man auch von der neuen Personalbemessung nur ganz am Rande profitieren.
Mhm. Ja. Ja, das ist nochmal gut, dass Sie das wiederholen, weil ich glaube, dass die Zusammenhänge sind manchmal, also man weiß die einzelnen Zielsetzungen, aber die Zusammenhänge sind manchmal einfach nicht klar. Deswegen war für mich nochmal wichtig, dass Sie das auch noch, dass Sie das nochmal erklären oder nochmal ansprechen. Und Margarete und Peter, bei euch würde mich jetzt interessieren, ihr habt euch ja mit der Thematik auch sehr auseinandergesetzt und die Zielsetzungen oder auch insgesamt das Personalbemessungsinstrument, das neue, ist das eigentlich der richtige Weg oder ist es ein richtiger Ansatz für die Pflege? Also wie steht ihr zur neuen Personalbemessung? Wer fängt an? Ladies first, Margarete.
Dankeschön. Ja, erstmal für mich so die Definitionsfrage, was bedeutet richtig und gibt es einen Weg? Für mich ist das jetzt erstmal eine Option und ich sehe keine andere. Ja, so würde ich das formulieren. Und ich bin da sehr zuversichtlich und begrüße das auch wirklich sehr und unterstütze das. Und ich denke mal, da fangen schon auch viele Bereiche an, mein Hauptthema auch in Richtung Kommunikation. Aber da kommen wir ja später nochmal zu. Das, was Herr Wipp gesagt hat, ist die eine Zielsetzung vom Weg her. Da sind wir drei oder wir vier. Ich denke mal, du bist dann auch mit uns einer Meinung, Francesca. Und definitiv, das geht auch um Menschen. Ja, es geht zum einen darum, ich habe mehr Vollzeitstellen unter Umständen. Das müssen wir alles noch entsprechend sehen. Jedoch geht es nicht nur alleine um die entsprechende Quantität, sondern auch um die Qualität. Das heißt, die entsprechende Fachkraft oder Fachassistentin, wie auch immer wir es nennen wollen, oder umgekehrt, der Bewohner bekommt die Fachlichkeit, die ihm auch wirklich zusteht. Ja? Im Rahmen der entsprechenden Pflegegradsymptomatik, in welchem Bereich bin ich unterwegs? Und das würde genau gucken, wer bekommt was. Ich denke mal, alle kennen auch den Artikel. Herr Wipp hat geschrieben im Oktober für die Zeitschrift Altenheim. Ich hatte da schon aufgenommen entsprechend den kommunikativen Teil, dass ich da auch ja, ich bin ja immer ein bisschen überzogen mit meinen Beispielen, auch sowas gesagt habe, wenn ich jetzt meinen Appendix, also meinen Blinddarm entfernt bekommen soll im Krankenhaus, erwarte ich, dass das der Chirurg macht und nicht die OP-Schwester, weil sie es schon oft genug gesehen hat. Ja, da würde ich entsprechend von der Trage huppen, wenn ich noch kann. Und da erwarte ich die Fachlichkeit, die mir in Anführungsstrichen zusteht. Daraus hinaus, dass die Bewohner mit im Fokus sind, dann aber auch wiederum auf diesem Wege auch die Zufriedenheit des Personals als ein Weg, als ein Ergebnis, welches da rauskommen kann. Dann auch ich als Profi fühle mich ganz anders, wenn ich auch weiß, ich bin gar nicht ohnmächtig. Die Versorgung findet wirklich qualitativ, fachlich statt. Und dann gehe ich auch mit einer anderen Zufriedenheit wieder nach Hause, beziehungsweise ich komme in diesen Beruf oder komme wieder zurück in diesen Beruf und ich kann mit Stolz sagen, ich bin in der Pflege und nicht mit eingezogenen Schultern, oh Gott, ich bin in der Pflege. Mhm. Ja, ja, das ist für mich der Weg, den ich auch mitsehe beim Personalbemessungsinstrument.
Und du, Peter, wie schaust du auf das Personalbemessungsinstrument? Also nochmal, Margarete fand ich super, dass sie gesagt hat, den Weg oder richtig die Definition, aber es ist eine Option. Also siehst du das als Option, als gute Option?
Also ich kann mich da nur anschließen aus den Beratungen, die wir insbesondere ja haben in den Dienstplanprojekten. Da sind wir ja ganz zentral mit der Verteilung von Personalmengen beschäftigt. Mhm. Und das, was Herr Wipp schon gesagt hat, nur mehr Personal wird es gar nicht bringen. Und wir werden ja auch mit Sicherheit, wir haben Obergrenzen derzeit in den einfachen Berechnungsmodellen nach dem Algorithmus, der dem 113c zugrunde liegt, eine bestimmte Personalmenge. Oftmals auf die Fachlichkeiten jetzt runtergebrochen, wird das ja in den Einrichtungen gar nicht zu einer Mehrpersonalisierung bei den Fachkräften selber führen. Aber insgesamt ein Mehr an Personal, sehr positiv. Sehr positiv ebenfalls die Verabschiedung von der absolut unsinnigen Fachkraftquote. Also das ist etwas, was ja jede Fachfrau, jeder Fachmann sich seit vielen Jahren wünscht. Was ich sehe, ist eine Riesenchance, nämlich das, was jetzt angestoßen wird, alles das, was derzeit althergebracht ist, den Prüfstand zu heben und nochmal die ganze Thematik, wie Margarete Stöcker eben gesagt hat, zu schauen, dass die Personen, die Arbeitnehmenden, die Mitarbeitenden mit der richtigen Qualifikation zur rechten Zeit am rechten Ort eingesetzt werden. Das wird jetzt, wer es umsetzen möchte, der wird darum nicht herumkommen. Und das finde ich mit den größten Gewinn auch. Und so sehen wir es auch in der täglichen Beratung. Personalbemessung, das ist eben nicht nur mehr Personal, sondern das bedeutet auch das Hinterfragen von Strukturen, das Aufbrechen von Strukturen. Und da sehe ich, und das ist ja heute schon Teil unserer Beratung mit, die besondere Herausforderung, das Personal mitzunehmen und dazu zu bringen, dann auch entsprechend der Qualifikation eingesetzt und zu werden und liefern zu können, was dann entsprechend auch berechnet ist. Also mehr Personal alleine bringt es gar nicht. Das war früher auch schon so. Mhm. Es muss auch richtig eingesetzt werden. Und da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Absolut richtige Geschichte. Wir kennen die Kritik an dem Beibehalten der Pflege gerade. Aber was ich auch sagen kann, ist, dass in der Beratungspraxis viele Einrichtungen und viele Planer, viele Verantwortliche bereits instinktiv, wenn sie selber wählen könnten, zu einer Verteilung kommen, die wir jetzt nach der Personalbemessung haben. Und da muss ich sagen, wenn das so die Rückmeldung ist aus der Praxis, dann muss es dem Grunde nach schon erstmal richtig sein. Und wir werden schauen, was wir daraus machen.
Mhm. Ja, also ich, wie gesagt, ich finde es auch super. Und jetzt habt ihr alle drei schon gesagt, Stichwort Personal und wer bekommt denn eigentlich was und das richtige Personal von der Qualifikation her auch beim richtigen Bewohner oder beim richtigen Patienten? Und daher wird vielleicht einfach nochmal, was ist dann nochmal so die Fachkraftquote versus den Qualifikationsmix? Also von dem heutigen, jetzigen System zur kommenden Systematik, können Sie das vielleicht einfach noch zwei, dreimal oder in zwei, drei Sätzen erklären? Das wäre super. Und welche Auswirkungen vor allem damit verbunden sind?
Ja, naja, die Fachkraftquote, sagen wir mal, Anfang der 1990er Jahre hat man ja die Fachkraftquote eingeführt. Die war damals sicherlich berechtigt. Das stellt ja auch niemand in Frage, weil damals gab es auch keinerlei andere Qualitätskriterien in irgendeiner Form. Heimaufsichten kamen nur sporadisch. Ne? Mhm. Medizinischen Dienst gab es auch nicht, ohne jetzt zu sagen pro oder contra, dass er für die Qualität mitverantwortlich ist. Aber es gab ihn eben nicht. Ne? Auch andere Regularien gab es ja alle nicht. Insofern hat es damals sicherlich eine Berechtigung gehabt. Und die Fachkraftquote besteht aus den beiden Polen Fachkraft und Helfer. Ne? Das ist die Konstellation, die seit Anfang der 1990er Jahre auch die Strukturen in den Pflegeeinrichtungen geprägt hat, weil das natürlich auch von den Aufsichtsbehörden, das kennt ja auch der Herr Sausen aus seiner rechtlichen Praxis, forciert worden ist. Eine Fachkraft im Frühdienst, eine Fachkraft im Spätdienst, egal ob das jetzt notwendig war oder nicht, das waren rein quantitative Vorgaben, die ja jeder in Frage gestellt hat von der Sinnhaftigkeit und die ja auch in der PBEM-Studie entsprechend beschrieben sind. dass quantitative Vorgaben nicht das Mittel der Wahl sind. Inzwischen übrigens interessanterweise auch von Landesregierungen inzwischen, von Sozialministerium beschrieben. Ne? Ich frage mich, was haben die dann die Jahre davor gemacht? Ne? Das, was sie heute sagen, ist der falsche Weg, haben sie ja genau gemacht. Aber jeder von uns lernt dazu, ist ja okay. Ne? Und dann eben der Weg zu der heutigen Ebene, oder die PBEM-Studie schreibt, der Qualifikationenmix, ne? Bestehend jetzt aus den drei Ebenen Fachkräfte, ein- bis zweijährig qualifizierte Helfer und dann die Helfer ohne Ausbildung. Und dieser Mix von der Zweier- zur Dreier-Ebene, der wird eben die Ablaufstrukturen verändern müssen, ne? Weil ich habe eine neue Aufgabenteilung und ich habe es dieser Tage mal mit Kollegen in der Einrichtung durchgerechnet. Das wird massive Auswirkungen auf die Dienstplanung haben. Und zwar ganz einfach vor dem Hintergrund, wenn wir mal davon ausgehen, dass tatsächlich, und das ist ja die Zielsetzung, die Mitarbeiteranzahl insgesamt zunimmt. Dadurch aber, dass die sich auf drei Ebenen verteilt, wird die einzelne Ebene absinken. Und zwar im Verhältnis zu den Pflegegraden der Einrichtungen. Und das bedeutet, wenn ich nicht entsprechend geeignet große Planungseinheiten habe, dann wird es am Wochenende künftig ganz schwierig, vor allem für die Fachkraftebene. Und das ist dringend eine Auswirkung, die heute schon bedacht werden muss, auch wenn man jetzt heute, sage ich mal, die qualifizierte Helferebene noch nicht in dem Maße verfügbar haben. Aber das wird kommen und man sollte eben nicht warten, bis das der Fall ist, sondern heute überlegen, genau was Sie sagten, Frau Warnecke, was bedeutet ganz konkret der Wechsel von der Zweier-Ebene Fachkraftquote zu der Dreier-Ebene Qualifikationenmix.
Ja, und wenn wir jetzt wirklich auch nochmal ans Eingemachte gehen und die Einrichtung jetzt ja vor der Herausforderung stehen, das PBEM umzusetzen. Und wir haben jetzt ja, also wir sind uns alle klar, dass es wirklich massive Auswirkungen, das habt ihr jetzt ja auch schon alle drei gesagt, auf allen Ebenen hat. Ich frage einfach nochmal so erstmal übergeordnet in die Runde, wo sollten denn die Einrichtungen als erstes beginnen? Also Margarete, erstmal Verständnis in das Team zu bekommen, dass jetzt sich irgendetwas ändert, oder Herr Wipp, tatsächlich zu gucken, wie, also nochmal ganz fachlich und theoretisch da dran gehen, oder auch, ja, Peter, mit der rechtlichen Brille da drauf gucken. Also wo würdet ihr anfangen aus eurer Fachlichkeit heraus, um die Einrichtung jetzt auf den Weg zu bringen? Auch weil, wenn ich mir das vorstelle, ich wäre von einem Riesenberg und wüsste nicht tatsächlich, wo ich jetzt anfange. Fange ich jetzt bei den Arbeitsprozessen an? Fange ich im Dienstplan an? Fange ich bei der Schulung der Mitarbeiter an? Also ich glaube, das ist schon schwer.
Herr Sauer. Ja, genau. Vielleicht ergreife ich mal das Wort, weil ich jetzt auch da wieder spiegel das, was wir in der täglichen Beratung feststellen. Wenn wir diese Thematik aufrufen, dann kommt ja jeder Beteiligte mit einer Vorstellung bereits in das Gespräch rein. Und es herrscht derzeit vor, es ist alles ganz easy, ist alles ganz entspannt, weil wir bekommen ja mehr Personal. Und man freut sich darauf, man hat auch Erwartungen, auch eben, da wird es angesprochen, wow, mehr Personal, das heißt ja dann auch mehr freie Wochenenden. Und da beginnt das mit der ersten Analyse, mal zu schauen, so machen wir das und so, ich weiß, so macht es Herr Wipp ebenfalls, überhaupt erstmal festzustellen, auch das zu visualisieren, was ist derzeit in den beiden Qualifikationsniveaus, die wir aktuell haben, was wird zukünftig sein? Und dann erlebe ich oftmals ein O. Wir werden ja bei den Fachkräften ja gar nicht so viel an mehr Personalisierung haben, unter Umständen gar nichts. Wir werden die Kopfzahl der Assistenten und Helfer zusammen erhöhen, aber eben auch ein Effekt, der dann stattfindet, zu sehen, dass innerhalb dieser beiden Qualifikationsniveaus im Vergleich zu heute zu den Helfern die Anzahl der Helfer nach Köpfen und Stellenanteilen absinkt. Und dann beginnt der Prozess des Nachdenkens, dass man über den Einstieg dann eine Arbeitsanalyse sich mit dem, ja, mit der zukünftigen Planung auseinandersetzt und eben nicht nur die einfache Betrachtung nimmt und sagt, mehr ist dann auch auf allen Qualifikationsniveaus mehr und das wird schon richtig gut werden. Das ist nicht so. Und da glaube ich, an dem Punkt wird es dann eine große Aufgabe, das Team abzuholen, dass er wirklich mit großen Erwartungen und startet, das alles als Chance sieht, um das dann auch nicht verpuffen zu lassen. Und dann in einem aktiven Change-Prozess all das auf die Hebebühne zu heben und zu analysieren, was heute ist. Das ist mein Eindruck. Ja, und es wird Hand in Hand gehen. Also die Teams sind motiviert, aber die Analyse kann und muss ja schon die ganze Zeit laufen aus meiner Sicht.
Wie sind eure Erfahrungen, Herr Wipp, Margarete?
Danke. Ich setze das mal gleich an bei dem, was Sie sagten. Ich bin dann enttäuscht. Und das ist für mich auch mit die Herausforderung, das Ganze erstmal zu neutralisieren. Ja, erstmal auch dorthin zu schauen, was ist es denn wirklich? Ich bleibe mal eben kurz bei Enttäuschung. Ich habe eine Erwartungshaltung. Jetzt werden wir auf einmal ganz viele und ganz viel mehr und alles wird jetzt toll. Nur Enttäuschung hat ja was damit zu tun. Ich habe eine Erwartungshaltung, die ich nicht bekommen habe. Enttäuschung gehört zu primär Emotionen der Trauer und der gemeinsame Nenner ist Verlust. Das bedeutet, ich bin jetzt enttäuscht, ich bekomme das nicht, was ich erwartet oder mir versprochen wurde, in Anführungsstrichen. Jetzt bin ich entsprechend mit Verlust in diese, oder gehe raus mit Verlust, bin enttäuscht und verliere meine Motivation. Ja, und dann heißt es, ach guck mal, die, es ist ja immer auch die, haben uns etwas versprochen und wieder passiert es nicht. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, wirklich zu neutralisieren in der Form. Zum einen ist das Personalbemessungsinstrument kein Backofen. Ja, das bedeutet übersetzt nicht nur, weil wir das jetzt haben, kommen da jetzt ganz viele Pflegekräfte entsprechend raus. Ja, und es sollte aber auf der anderen Seite auch, und da ist Führung, Leitung für mich sehr wohl sehr stark in der Verantwortung, auch nicht eine Blockade auslösen. Ja, und wie wir es so oft haben, in der goldenen Mitte unterwegs zu sein, und das bedeutet wirklich hinzuschauen, Ängste zu nehmen, Ärger rauszunehmen, der auch entstehen kann, wirklich hinzuschauen, die Wertschätzung reinzubringen, immer wieder auch mit den Mitarbeitern im Gespräch zu sein. Es gibt so viele Halbwahrheiten im Moment in der Landschaft, bis hin, dass das Personalbemessungsinstrument ausgesetzt ist. Ich habe letztens auch Herrn Wipp mal eben schnell eine Nachricht geschickt, so habe ich irgendwas nicht mitgekriegt. Das wäre ja dann auch, ja, um Gottes Willen. Und ich denke mal, das kennen wir alle. Deswegen ist es wichtig, sich zu informieren, auf Leitungsebene eine Idee, ein Wissen dazu zu haben und wirklich mit den Mitarbeitern, ich würde eine Kick-Off-Veranstaltung empfehle ich immer, wenn es noch nicht passiert ist, einen Ansprechpartner in der Einrichtung haben, der genau dafür unterwegs ist.
Und Herr Wipp, wie ist Ihre Einschätzung?
Ja, ich fand es auch, was die Frau Stöcker sagt, gerade lustig. Ja, also seit 2 Jahren so im wöchentlichen Turnus, maximal 1,5 Wochen, ne, sagt jemand, also ich habe gehört, das Personalbemessungssystem kommt gar nicht. Ne. Die Frage ist dann immer, wo haben Sie es gehört? Ja, das hat jemand erzählt. Ne. Also so viel dazu. Ne. Aber zurück zu dem Thema. Ich meine, man muss natürlich auch sehen, ich habe es eingangs gesagt, die Ausgangsbasis bei den Bundesländern ist sehr unterschiedlich. Wir haben Einrichtungen, die haben selbst mit den Maximalwerten aus 113c keinen Zuwachs. Mhm. Wir haben heute schon komplett die Mitarbeiterzahl. Und wir haben Bundesländer wie das Saarland, das da wäre, wenn es der Arbeitsmarkt überhaupt hergibt, ein Riesenzuwachs möglich, geschweige denn, was das für Kostenauswirkungen für die Bewohner oder den Sozialhilfeträger hätte. Ne? Aber wir haben es ja auch im Buch beschrieben und ich empfehle eigentlich immer zwei Ausarbeitungen, die relativ einfach sind, weil man kann keine globale Aussage treffen. Manche sagen dann, ja, was schlagen Sie vor? Ich sage, Sie müssen das für Ihre Einrichtung anschauen. Das bringt gar nichts, wenn ich sage, ich habe eine andere Einrichtung und das sind eigentlich 2 Ebenen. Wir haben es ja auch beschrieben, wir haben es genannt, eine qualitative und eine quantitative Ebene. Die qualitative Ebene ist eigentlich einfach und die kann jede Führungskraft oder jedes Leitungsteam durchführen. Wo steht mein Mitarbeiterteam? Ne? Wo stehen meine Helfer? Wo stehen meine ein- oder zweijährig ausgebildeten? Wo stehen die Fachkräfte? Wo habe ich einen Nach- oder wo habe ich einen Qualifizierungsbedarf? Auch bei den Fachkräften. Welche der Fachkräfte sind in der Lage, heute vorbehaltene Tätigkeiten wahrzunehmen? Welche muss ich schulen? Ne? Wo sind qualifizierte Helfer, die möglicherweise im Rahmen der über das Pflegeunterstützungsentlastungsgesetz genannten Übergangsregelung geschult werden könnten? Oder auch kommen Fachkräfte, da kann vielleicht der Herr Sausen auch noch was nachher dazu sagen, die sagen, ich möchte künftig lieber QN3 arbeiten, Verantwortung ist mir zu groß, aber das Gehalt möchte ich behalten. Mhm. Also einmal diese qualitative Ebene, wo steht mein Team, ist einfach zu machen. Und da brauche ich auch keine externe Beratung, die Interviews bei allen Mitarbeitern machen. Gut für die Berater, ein toller Job. Ne? 20 Minuten Interview. Also wenn jemand will, ich komme zum Interview.
Ich auch.
Aber ich halte es ehrlich völlig für unsinnig. Eine Führungskraft muss ihr Team kennen und beurteilen. Aber und die quantitative Ebene, die setzt sich aus meiner Sicht aus drei Ebenen zusammen. Und die ist ganz einfach. Ich habe aktuell eine vertragliche Vereinbarung. Aus der ergibt sich, wie viele Fachkräfte, wie viele Helfer habe ich, wie viele Stellen insgesamt. Das ist die eine Ebene, das rechne ich aus, kein Kunststück. Ebene 2, ich vergleiche den Wert mit den Werten aus 113c mit der gleichen Bewohnerstruktur aus meiner Einrichtung. Dann habe ich den maximalen Wert. Und dann ist der dritte Wert, und dann hat man das Ganze eigentlich schon, dass ich auf Landesebene schaue, und da sind die Bundesländer ja jetzt schon dran, was ist die Mindestpersonalausstattung? Weil sich ja an der künftig die Fachkraftquote festmacht. Und mit diesen drei Betrachtungen, aktuelle Versorgungsstruktur, vertragliche Vereinbarung, zweite Personalobergrenze nach 113c und die Mindestausstattung, habe ich alle Fakten, die ich brauche, um zu beurteilen. So, und jetzt, ich bin schon damit fertig, lege ich die qualitative Ebene, also wo steht mein Mitarbeiterteam, und die quantitative daneben, und dann kann ich meine Entscheidung treffen. Aber die muss ich, diese Ausarbeitung, die muss ich einrichtungsbezogen machen, und da nützt es gar nichts, wenn ich sage, im Bundesdurchschnitt, toll, aber meine Einrichtung. Ne? Und das empfehlen wir dringend, das ist wirklich kein großer Aufwand, das macht man mal, aber dann hat man ein Fundament, auf dem man dann eine Strategie oder einen Projektplan aufstellen kann.
Ja, das ist total spannend, dass Sie das erklären, weil ich hatte das irgendwie so unter, als ich das gelesen habe, unter dem Aspekt Personalentwicklung für mich im Kopf verankert und habe dann gedacht, ah, okay, das ist ein ganz anderer Blickwinkel im Thema Personalentwicklung, als jetzt zum Beispiel ich gehabt hätte oder als Margarete gehabt hat oder als auch Peter hat, der ja einfach von der anderen Seite kommt. Deswegen super, dass Sie das schon erklärt haben, weil dann kann ich gleich den Ball zu Margarete schicken, weil du guckst nämlich mit einer anderen Brille auf die Personalentwicklung oder auf den Start, wie ich mein Personal anschauen kann. Und da habe ich einmal den Ansatz gefunden, also du hast ganz viele Ansätze beschrieben, aber den Ansatz, der mir am besten gefallen hat, war den Führungsstil nach dem Reifegrad. Und das passt auch so ein bisschen zu dem, was Herr Wipp gerade erklärt hat, weil ich nämlich gucke, in welchem Reifegrad ist mein Personal. Aber ich möchte es ja gar nicht erklären, sondern einmal die Frage an dich, kannst du das nochmal erklären?
Du darfst es auch gerne tun, aber ich übernehme gerne. Ja, also diese Reifegrade, das ist so ein Modell, leider nicht von mir entwickelt, sondern ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt richtig ausspreche, von Harsey und Blanchett. Ich hoffe jetzt mal. Wer es überprüfen möchte, findet die Quellen in unserem Buch und kann da sehr gerne nachschauen. Hier geht es um Reifegrad, und Herr Wipp sagte, das sind die Mitarbeiter dazu in der Lage. Also es geht nicht alleine welches QN, sondern ich sage jetzt mal innerhalb des QNs. Ich habe jetzt, oder als Leitung führe ich mit meinen Mitarbeitern Gespräche, Einzelgespräche, konzentrierte Gespräche, nicht zwischen Tür und Angel mit vielen Unterbrechungen, sondern hier fängt für mich die Wertschätzung so an, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin auch definitiv die volle Aufmerksamkeit hat. Werden wir vielleicht nochmal sprechen, wie wichtig Aufmerksamkeit ist, auch in Richtung Emotionen zu erkennen. Hier geht es jedoch darum, innerhalb, ich sage jetzt mal QN4, zu gucken, welcher Reifegrad ist da in Form von hoch, so wird das erstmal unterschieden, mittel und niedrig. Im mittleren Bereich habe ich nochmal zwei Optionen. Übersetzt bedeutet das, wenn ein Mitarbeiter einen hohen Reifegrad hat, also die entsprechende psychologische Reife hat, die Motivation hat, die Leistung, die Fähigkeit, die Arbeitsreife hat. Und ist er willig und oder zuversichtlich? Also habe ich jemand fähig, willig, zuversichtlich, so ist es entsprechend formuliert, den würde ich mir auch erstmal auf meine Seite holen. Den könnte ich gut auch mit einsetzen als Multiplikator, was ich vorhin schon mal sagte, als Ansprechpartner. Habe ich jetzt jemanden mit im mittleren Bereich vielleicht, der ist fähig, Aber unwillig oder unsicher, darf ich hinschauen. Das heißt, die Fähigkeit ist da, die Fachlichkeit ist da, aber ich sag mal salopp, der hat vielleicht keinen Bock. Schon wieder das Gedöne und da habe ich auch keine Lust, wie ich gerade schon mal sagte, tausendmal haben wir was versprochen gekriegt, nö, ich verschränke jetzt mal meine Arme und lehne mich zurück. Ein bisschen plakativ gesagt. Da dürfen Führungskräfte und Leitung anders ins Gespräch gehen und gucken, wie kriege ich hier die Blockade gelöst? Hat das wieder was mit Wertschätzung, mit möglichen Ärger im Hintergrund zu tun? Ist jemand unsicher? Unsicher bedeutet ja immer, Ängste zu haben. Das heißt, was darf ich jetzt an dieser Stelle tun, um Sicherheit reinzubringen? Weil die Fähigkeit ist ja da. Der zweite Bereich im Mittleren ist einmal andersherum, also nicht fähig, fehlende Fachlichkeit, jedoch willig und oder auch entsprechend zuversichtlich. Ist etwas einfacher, ja, da anzusetzen, weil da würde ich jetzt gucken, okay, welche Schulungen, welche Fachlichkeit wird benötigt. Fragende Pflegefachkräfte nach entsprechenden Vorbehaltsaufgaben haben wir gerade auch schon mal gehört. Hä? Ich bin jetzt wieder ein bisschen plakativ. Was ist denn das? Ja, und da kann ich dann nochmal anders entsprechend ansetzen. Und mit wie, hä, ist, was ist denn das? Sind wir dann vielleicht im niedrigen Bereich der Reife unterwegs? Da haben wir sowas wie nicht fähig, aber auch unwillig und oder unsicher. Wie gesagt, Unsicherheit hat was mit Ängste zu tun. Wenn jemand aber nicht fähig ist und unwillig ist, ich meine alles liebevoll, das wissen alle, die mich kennen, das schwöre ich auch immer wieder. Aber manchmal darf man auch darüber nachdenken, ob wir uns verabschieden können, ob wir Wege wirklich weiter irgendwie zusammengehen müssen. Das wäre nochmal auch das Thema für Herrn Sausen, ja, wie man das entsprechend bekommt oder wie gehe ich dann damit um. Ja, das ist Führungsaufgabe, den Menschen dort abzuholen und zu erkennen. Deswegen finde ich auch persönlich, Francesca, dieses Modell vom Grundgedanken sehr hilfreich für Menschen in der Personalbesprechung.
Also ich fand das super, weil jetzt kann ich auch mit meinen Mitarbeitenden oder hier kann man ja in jedem Kontext anwenden, dieses Reifegradmodell. Ja. Deswegen fand ich das super. Und jetzt, Peter, einfach auch nochmal vielleicht die rechtliche Komponente. Da steckt ja total viel Potenzial drin. Einmal innerhalb die willigen Mitarbeitenden weiter zu qualifizieren oder eben auch zu gucken, wenn ich mich von einem oder dem anderen vielleicht dann doch verabschiede, wie Margarete es gerade gesagt hat. Also welche rechtlichen Komponenten müsste ich denn oder sollte ich denn beachten?
Das ist also aus meiner Sicht ein höchst komplexer Vorgang, der uns allen ja wiederum aus der Beratung bekannt ist. Herr Wipp und ich schlagen uns jetzt seit 25 Jahren gemeinsam damit rum, dass wir auf die Pflegefachkraft treffen, die sagt, ich habe die Ausbildung nicht gemacht, um dann im Büro zu sitzen und auch nur 10% meiner Zeit am PC zu verbringen. Für mich dann der fast schon erschreckende Moment, wenn wir dann mal das Pflegeberufegesetz und damit die Vorbehaltsaufgaben ins Spiel bringen, die aus meiner Sicht zwingend verknüpft sind mit dem Gesamtgedanken. Mhm. Also wenn wir uns überlegen, die Berechnung der Algorithmus 113c, der zugrunde liegt, geht ja davon aus, dass wir eine Personalmenge letztlich haben anhand des Algorithmus, ausgehend davon, dass die, ich nenne es einfach eine Zahl, 12 VK, die wir an Fachkräften haben, dass die dem Grunde nach auch erstmal in der Lage sind, das, was als Vorbehaltsaufgabe definiert ist, zu erfüllen. Wir reden ja gar nicht vergleichbar zum Krankenhausbetrieb über eine sehr, sehr große Personalmenge, sondern wir haben, Margarete Stöcker hat es eben schon benannt, Individuen und wir haben da Einzelbetrachtungen anzustellen. Und dann kann es sehr schnell sein, wenn wir drei Mitarbeitende als Fachkräfte signalisieren, ich möchte nicht, oder aber ich kann nicht, dann betrifft das unter Umständen sofort 25-30% meines Personals. Mhm. Ich kann nur berichten aus Planungsmandaten, Beratungsmandaten, wo mir gesagt wird von Seiten der Pflegedienstleitung, wenn ich den Maßstab annehme, der gesetzt wird, um zu sehen, was sind Vorbehaltsaufgaben, wer kann das? Da kommen halt teilweise sehr erschreckende Erkenntnisse raus. Dann habe ich ein Team von 12 Fachkräften und wenn die Apfelsine da mal geschält wird, bleibt übrig, von diesem Team können überhaupt nur 4 aktuell wohl Vorbehaltsaufgaben übernehmen. Und dann geht es dann direkt los. Gehen wir in die Nachqualifizierung rein. Dass Michael Lipp hat diesen Begriff geprägt und ich finde ihn super zutreffend, dass das eine Nachqualifizierung, eine Paragraph 4 Nachqualifizierung ist. Wir dürfen nämlich nicht außer Acht lassen, dass nicht nur ein Bedarf an Qualifizierung besteht bei den Ein- und Zweijährigen, bei den Assistenzkräften, sondern dass wir auch massiven Nachqualifizierungsbedarf haben bei den Pflegefachkräften. So, die Nachqualifizierung deckt erstmal den Bereich des Könnens ab. Also so bringe ich es auch meinen Studenten bei, auch im Bereich der Personalführung. Für mich immer die Frage, wollen und können. Die, die nicht wollen, die werden schwer erreichbar sein, wenn die eine grundsätzliche Blockade haben. Das kann sein, dass sie sich nicht zutrauen, bestimmte Aufgaben zu übernehmen. Ja, das wird dann schon ein dickeres Brett, was da zu bohren ist. Das Können an sich wird münden in durchdachte Qualifizierungsoffensiven, die jetzt schon vorbereitet werden müssen und die eben nicht nur, wie angenommen, die Assistenten betrifft, sondern auch ein ganz großes Stück die Fachkräfte. Und wenn wir da dann sind, dass wir sagen, okay, wir qualifizieren nach und das wird auch nicht von heute auf morgen so gehen, dann wird da viel Aufwand drinstecken. Die Frage, die uns dann gestellt wird, ist ja, wer trägt die Kosten und was passiert dann, wenn wir nachqualifiziert haben? Dann verlassen die uns und sind weg und wir haben nicht den Nutzen. Da ist natürlich dann der Jurist an der Stelle und sagt, ja prima, für diese Konstellation brauchen wir Fortbildungsvereinbarungen mit Bindungsregelungen. Hat jeder von gehört, setzt jede Einrichtung, jeder Träger heute schon ein, wenn es um die Qualifikationen geht, der WBL, der EL und der PDL. Das wird man dann auch runterbrechen müssen, allerdings auch in der Erkenntnis, dass das Rechtliche alles gar nicht so einfach ist. Es ist ja nicht einfach ein Dokument, das ich rausziehe und sage, so, jetzt machen wir mal, sondern es muss gewollt werden, auch das muss gewollt werden vom Mitarbeiter und selbst nachher muss das auch umgesetzt werden. Wir werden wirklich, bleib beim Bild, wir werden ganz viel im System erstmalig vom Kopf zurückstellen, auf die Füße umdrehen, damit das ganze System laufen kann. Und das wird eine ganz, ganz spannende Zeit werden, wo eben alle Bereiche, der Bereich von Michael Wipp, der Bereich von Margarete Stöcker und auch mein Bereich verzahnt arbeiten müssen, um auf mittlere Sicht zu dem Ergebnis zu kommen, dass Professor Rothgang ja als Ergebnis berechnet und beschrieben hat, mehr Personalisierung mit einem entsprechenden Qualifikationsmix und entsprechendem Einsatz, jeder nach seiner Qualifikation am Platz, wo er gebraucht wird. Ich glaube, Michael Wipp wird gleich noch einiges dazu sagen, was das dann in den Strukturen, in den Arbeitsabläufen mit sich bringt. Ich nehme nun mal schon mal vorweg, dass das insgesamt dazu führen wird, dass wir viele Themen rechtlich diskutieren müssen mit den Mitarbeitern, auch mit den Mitarbeitervertretungen und Betriebsräten, denn das darf man bitte nicht ausblenden. Das ist ganz überwiegend, worüber wir sprechen, das ist ganz überwiegend in der zwingenden Mitbestimmung der Mitarbeitervertretung und der Betriebsräte. Und da ist es gut zu wissen, all das, was entgegen der Mitbestimmungsrechte umgesetzt wird, ist, so nennen wir es, mitbestimmungswidrig und damit unverbindlich für die Mitarbeitenden. Also was nutzt es, ein super Konzept zu haben, das gar nicht umgesetzt werden kann, deshalb die Verzahnung. Und ich denke, ich werde gleich nochmal die Chance bekommen, dann dieses Können und Wollen auch nochmal aufzugreifen, um damit aufzuräumen, dass viele Mitarbeitende ja glauben, in einer sicheren Position zu sein. Also es soll sich alles ändern, wie so häufig. Wer ist für Veränderung? Alle. Wer will Änderung? Ja, persönlich keiner. Und ich gehe dann Komfortbereiche rein. Schlagworte wie Ambulantisierung, die Tourenplanung und. Ja, hat man von gehört, findet man ganz toll. Aber man selber möchte eigentlich in der heutigen Struktur verbleiben. Dann hat man sich schön eingerichtet. Und viele glauben dann auch, sogar ein Recht darauf zu haben, Schlagwort betriebliche Übung, Gewohnheitsrecht. Ja, aber das wird eine spannende Geschichte werden, definitiv, definitiv.
Ja, vielleicht bleiben wir gerade bei dir, Peter, weil ich hatte das zweite Stichwort oder den zweiten Part, den ich mitgebracht habe, den ich gerne mit euch besprechen wollen würde, ist Arbeits- und Organisationsentwicklung. Also von der Personalentwicklung, Margarete, ja, sie winkt, ich sehe sie. direkt dazu oder kann ich meine Frage an Peter stellen?
Ich würde gerne nochmal direkt dazu, wollte ich nicht unterbrechen, deswegen habe ich Wacker so gewunken, weil mir ist nochmal wichtig, etwas zum Reifegrad zu ergänzen, sonst sind wir in einem anderen Feld drin.
Ja.
Weil mir ist es einfach wichtig, hier wirklich nochmal darzustellen, dass Wertschätzung entscheidend ist, Empathie entscheidend ist. Ja, auch wenn ich das gerade so ein bisschen plakativ vielleicht gesagt habe, das wären ja auch Konsequenzen, da gehen wir ja auch gleich nochmal drauf ein. Jedoch finde ich, dass diese Grundidee dahinter eine Option gibt, anders in die Gespräche zu gehen. Sonst sind wir schnell bei Aussagen, ach, der will ja nicht. Aber was bedeutet das denn überhaupt? Woran liegt es denn? Was fehlt mir? Die Fähigkeit? Fehlt mir der Wille? Fehlt mir Sicherheit? Und wenn wir da nochmal schauen, sind wir wieder dabei, wertschätzend unterwegs zu sein, den Mitarbeiter da abzuholen. Das sagt man ja immer so, da wo er steht. Aber wir sollten es auch tun, um das aufzufangen. Und ich sehe es nochmal auch aus der Perspektive, ich auch als Mitarbeiter habe darüber die Chance, mich zu reflektieren. Ja, ich als Mitarbeiter kann dann auch sagen, okay, ich würde ja gerne, aber was fehlt mir? Ja, auch hier nochmal die Möglichkeit zu schaffen. Viele sagen, ja, ich will nicht, ich kann nicht. Das bin ich aber im Problem. Schöner wäre es aber, in die Lösung, in den Weg zu gehen, zu erkennen, okay, das ist es jetzt. Jedoch, was kann ich tun? Was kann ich als Mitarbeiter tun? Was kann die Führungskraft tun? Weil unterm Strich, neue Mitarbeiter einarbeiten, ist alle Male teurer. Also gucke ich, wie kriegen wir da gute Wege nochmal gemeinsam hin? Und ich glaube auch, das ist ein Weg, den Mitarbeitern nochmal anders in der Begegnung im Blick zu haben, denn die Mitarbeitergespräche müssen jetzt geführt werden und dadurch werden Dinge auch an dieser Stelle sichtbar.
Ja, also danke auch nochmal für die Ergänzung. Vielleicht bin ich da ein bisschen schneller drüber weggegangen, aber ich glaube, ja, wie du sagst, ist vielleicht auch tatsächlich eine Chance für alle Bereiche. Also es ist ja ein kompletter Systemwechsel im Endeffekt, dass aber auch die Mitarbeitenden oder die Mitarbeiter selbst einmal die Chance haben, auch nochmal zu gucken, wo stehe ich denn oder wo möchte ich denn vielleicht auch hin. Ne? Also
ja, total gut.
Und da wieder angreifend oder passe ich im Endeffekt Arbeitsorganisation und Organisationsentwicklung. Also ne, das hat ja nicht nur von den Mitarbeitenden, sondern es hat ja generell Auswirkungen. Und da vielleicht auch nochmal wieder zum arbeitsrechtlichen oder zur rechtlichen Sichtweise zurück. Du hattest es eben schon gesagt, ich habe jetzt im Netz recherchiert und ich hatte auch ganz oft die Frage, müssen denn die Arbeitsverträge zum Beispiel angepasst werden oder müssen denn die Stellenbeschreibungen angepasst werden? Also das hat ja erstmal so die oberste Ebene vom Prozess her auch zu tun. Und du hast es gesagt, der BR, welche Rolle spielt denn der Betriebsrat im Endeffekt? Vielleicht fangen wir oder steigen wir einfach da nochmal ein, Peter. Was muss eigentlich geändert werden oder worauf sollte man achten im ersten Schritt?
Ja, also diese Frage, die du jetzt gestellt hast, müssen wir die Arbeitsverträge ändern, anpassen? Das ist die am häufigsten gestellte Frage, aber arbeitsrechtlich auch die am wenigsten bedeutsame Frage, denn die Antwort darauf ist schlicht und ergreifend nein. Nein, also es sei denn, ich habe das Thema, das Michael Witt eben aufgegriffen hat, ich habe jemanden, der mir, und dann bin ich wieder bei Margarete Stöcker, warum auch immer, ich bekomme das Problem nicht gelöst mit ihm zusammen, dass er jetzt wirklich in seiner Funktion arbeitet, seine neue Rolle als Chance auch annimmt, dass ich dann vielleicht die Überlegung als Träger habe, ich kann nicht jemanden, den ich als Fachkraft einstelle, als Fachkraft bezahle, dann mir, wie es oftmals ja heute so läuft, in den Teams versteckt, mir weiterhin leisten mit Tätigkeiten alleine wie eine Hilfskraft. Und das ist ja keine Aussage der Abwertung etc., aber es kann darin münden zu sagen, okay, dann ist eine Anpassung des Arbeitsvertrages in Anführungsstrichen erforderlich, denn im Kern sprechen wir dann darüber, dass das Arbeitsverhältnis angepasst werden muss, was dann über Änderungskündigungen laufen würde. Ich glaube, das ist auch das, was Margarete eben so einen Blick hatte. Das ist die letzte Konsequenz. Da liegen ja noch ganz, ganz viele Schritte vorher. Etwas nicht zu wollen, sich zu verweigern, hat viele Gründe. Und da kann ich natürlich arbeitsrechtlich auch formal nachhelfen. Da bin ich im Bereich der Abmahnungen. Aber es gibt ja ganz viele Personalführungsinstrumente, die vorher greifen müssen. Aber es kann auch passieren, dass ich dort an den Punkt komme, wo ich feststelle, jetzt ist es eine Person, eine ja, wirklich mitarbeiterbezogene Problematik. Er kann nicht. Und dann muss ich als Einrichtung mich das fragen, was ich auch heute eigentlich schon fragen muss. Wird das Team dieses Fehlende auffangen können? Aber das Themen haben wir heute. Von daher sperre ich mich dagegen, das als wirklich radikalen Systemwechsel zu sehen. Wir begegnen ganz viele Themen, die plötzlich aufgerufen werden, wo ich sage, Leute, es hat sich nichts geändert. Eine Fachkraft muss auch vor dem 1.7.2023 Fachkraftaufgaben erledigen. Und Herr Rothgang hat das ja par excellence berechnet, seine Feststellung, dass heute ca. 40% der Arbeitszeit einer Fachkraft mündet in Hilfskrafttätigkeiten. Das ist nach dem 1.7., wenn ich dann umsetze, unter 13c genauso falsch, wie es heute auch schon falsch ist. Alle Schritte, die ich dann vor Augen haben kann, bis hin zu den Optionen Beendigung des Arbeitsverhältnisses, Änderungskündigung, das sind Themen, die sollten sich die Einrichtungen gut überlegen, auch mit Blick auf die Beteiligungsrechte. Es kann nicht Sinn und Zweck der Umsetzung des 113c sein, dass ich letztlich über Sanktionen meine Gesamtmenge an Personal reduziere oder aber, und das war eine große Zielsetzung, wir steigern die Attraktivität des Jobs, des Berufes wieder. Wir honorieren auch die unendlich große Bedeutung, die unendlich große Verantwortung dieses Berufes, indem wir die Wertschätzung den Personen zukommen lassen, die sie wirklich verdient haben. Viel, viel mehr als ich als Berater, der da reinkommt und sagt, so und so müsst ihr das machen. Das Tun ist ja das Entscheidende. Und ich denke, dass wir bestrebt sein müssen, die Personen dazu zu bringen, das zu tun, was sie tun sollen, und zwar so gut, wie sie es tun können, ohne sich jetzt selber da ins Abseits zu schießen oder sich zurückzunehmen oder selbst sogar zu schädigen. Wozu das dann führen wird, muss man schauen, ob das dann in personelle Einzelmaßnahmen mündet. Aber in jedem Fall gibt es derzeit keine Veranlassung, die Arbeitsverträge anzupacken. Gibt es nicht. Wenn wir jetzt dann überlegen, naja, kann doch nicht sein, wir haben doch plötzlich eine ganz neue Ebene, nämlich die Assistenzkräfte, Qualifikationsniveau 3, die gab es doch vorher nicht. Wenn ich jemanden auf Dauer mit einer neuen, höher qualifizierten Tätigkeit einsetze und von vornherein klar ist, der wird das ab jetzt auf Dauer tun, und das dokumentiere ich ja wiederum über die Personalplanung, die Dienstplanung, dann wächst dieser Mitarbeiter qua Umsetzung in diese neue vertragliche Situation herein, und dann wird der Arbeitsvertrag nur noch deklaratorisch, dann ist die Stellenbeschreibung nur noch deklaratorisch, und das war es dann. Was passieren kann, ist, dass bei all dem, was jetzt momentan versucht wird, beginnend bei den von Michael Wipp genannten Mitarbeiterinterviews, wir lesen was, dass jeder Mitarbeiter analysiert werden muss nach seinen Fähigkeiten. Vorsicht, das ist alles im höchsten Grade mitbestimmungspflichtig. Wir haben jetzt schon Anfragen von Betriebsräten, die sagen, wir fühlen uns aber gegangen, da passiert irgendetwas im Hintergrund, da werden Personalstrukturen geändert, Dinge, über die man im Monatsgespräch normalerweise redet. Jetzt muss man sagen, auch da ein bisschen die Einrichtung in Schutz nehmen. Viele wissen ja noch gar nicht genau, was auf sie zukommt. So, aber es wird dort auch, Angst geschürt bei den Betriebsräten, den Mitarbeitervertretungen. Es könnte ganz viel an uns vorbeilaufen, und die informieren sich tatsächlich, wie man da effektiv einen Riegel vorschieben kann. Und dann würde das aus meiner Sicht mit Pauken und Trompeten scheitern, wenn ich ein Konzept entwickle, auch zusammen mit meinem Team, und ich dann mir eine einstweilige Verfügung des Arbeitsgerichtes einhandel, wo unter Zwangsgeldandrohung dem Arbeitgeber verboten wird, auch nur eine Umsetzung, eine Neuzuweisung von Tätigkeit tatsächlich vorzunehmen. Mal abgesehen von den ganzen datenschutzrechtlichen Themen, die in den Fragebogen Situationen stehen, in den Auswertungen stehen und, bis hin zur Qualifikationsoffensive, die nach § 98 Betriebsverfassungsgesetz als betriebliche Schulungsmaßnahmen ebenfalls voll mitbestimmungspflichtig sind. Also da, ich weiß als Arbeitsrechtler aus den mittlerweile 30 Jahren Beratung der Pflege, Theorie ist das eine, Praxis das andere. Viele Dinge passieren einfach so, Gott sei Dank auch, weil alle Beteiligten die Notwendigkeit sehen. Aber wenn ich gefragt werde, gibt es arbeitsrechtliche Stolpersteine? Ja, die gibt es, aber die soll niemand abschrecken. Die gilt es einfach nur zu beachten. Die gilt es einfach nur zu beachten und umzusetzen. Und dann kann man mit absoluter Ruhe da rangehen und das Team mitnehmen. Und dann garantiere ich, wenn das gesamte Team inklusive des Betriebsrates ja, davon überzeugt ist, dass das alles eine große Chance ist, man definiert hat, wo wollen wir hin und wie kommen wir in den einzelnen Schritten dorthin, wie nehmen wir jeden mit im Team, dann wird es niemanden mehr geben, der sagt, ja, aber aufgrund Paragraph XY dürfen wir das nicht. Da kann ich nur sagen, das ist Angstmacherei, das wird definitiv nicht passieren. Das wird definitiv nicht passieren.
In unserem anderen Podcast zur Zeiterfassung hast du gesagt, erstmal Ruhe bewahren. Und das fand ich eine sehr gute Aussage und die nehme ich mir auch sehr zu Herzen, weil ich wahre jetzt auch erstmal immer nur Ruhe.
Francesca, das gilt ganz häufig im Leben. Ruhe bewahren, analysieren, planvoll vorgehen, dann wird's gut.
Ja, also wie gesagt, finde ich super. Und wenn wir jetzt nochmal, okay, jetzt haben wir den großen Part Personal einmal beleuchtet und jetzt, wenn wir nochmal tatsächlich auf die strukturelle Ebene gehen, Herr Wipp, also Tourenplanung, genau, auch für den stationären Bereich. Da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, aber vielleicht tatsächlich auch nochmal, was sind denn die Vorteile oder gibt es vielleicht auch doch noch eine Alternative zur Tourenplanung? Also ich meine, wir haben, glaube ich, alle eine Tourenplanung im Kopf, weil wir auch das aus dem ambulanten Bereich kennen, aber ist das 1:1 umsetzbar? Was heißt Tourenplanung für den stationären Bereich? Und wie gesagt, gibt es eine Alternative? Vielleicht.
Ja, naja, ich sage mal, zunächst mal die Tourenplanung ist für mich der zweite Schritt. Ne? Zunächst mal, wie wir es vorhin schon gesagt haben, ich muss mir erstmal die generelle Struktur der Einrichtung, die Gesamtorganisation anschauen, denn sonst fange ich an der Ebene drunter an. Ne? Und wenn der Überbau nicht funktioniert, wird auch eine Tourenplanung, wie auch immer die geartet ist, nicht funktionieren. Also ich erlebe häufig, dass Wohnbereiche viel zu klein strukturiert sind, und ständig am Tropf hängen, ein Mitarbeiter fällt aus, einer ist im Urlaub, schon kollabiert das ganze System. Wenn ich da eine Tourenplanung dranhänge, dann wird sich an der Grundstruktur, also das kann ich mal schenken, schade um die Zeit. Ne? Also ich will damit sagen, ich schaue erstmal die Gesamtstruktur an, gemeinsam mit meinem Team, sag, was war gut die letzten Jahre, was hat nicht so gut funktioniert und analysiere das. Und in Folge ist es dann natürlich sinnvoll, eine Art stationäre Tourenplanung zu verwenden. Mir ist immer der Begriff stationär wichtig, weil, wie Sie es auch gesagt haben, Frau Warnecke, da liegen Welten zwischen der ambulanten Tourenplanung und der stationären Tourenplanung. Ich war ursprünglich ambulante PDL und daher habe ich nämlich das System als PDL schon übernommen im stationären Bereich später, weil ich gesagt habe, was dort funktioniert, funktioniert hier auch. Aber wir haben es natürlich modifiziert. Mhm. Und haben das an die stationären Strukturen angepasst. Und ich bin wirklich fasziniert, gell? Das ist 25 Jahre her. Gell? Ich habe heute noch die Tage ein Foto gefunden, wo ich als PDL vor der Stecktafel stehe. Gell? Ich will es jetzt nicht zeigen.
Ach, schade.
Aber die Gründe waren genau die gleichen. Und ich habe auch, Herr Sausen, da auch nochmal geschaut, im Regelkreisbuch erste Auflage vor 20 Jahren, haben wir über die stationäre Tourenplanung geschrieben. Und seit 2 Jahren ungefähr erlebt es ein Revival. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, weil man erkennt immer mehr, wie wichtig grundlegende Strukturen eben auch sind. Und ja, was sind die Ziele? Ich sage auch, ich erkläre es ja auch immer, letztlich sind es drei. Einmal Bezug nehmen auf die PBEM-Studie, der kompetenzbasierte Mitarbeitereinsatz. Mhm. Oder die entsprechende Qualifikation. Banal gesagt, wer macht wann was, bei welchem Bewohner, mit welcher Qualifikation. Ne? Das machen manche Einrichtungen super, die haben tolle Abläufe. Aber ich erlebe ganz viele, da läuft es heute noch so. Du fängst rechts an, ich links, wir treffen uns in der Mitte. Ne? Das hat doch nichts mit kompetenzbasiert zu tun. Da unterstelle ich ja rechts wohnen, wie links genau die gleichen Bewohner mit den gleichen Anforderungen. Also das ist einmal, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wie ist der Einsatz der Qualifikationen? Das andere auch die Transparenz, dass die Mitarbeiter untereinander sehen, in Früh- und Spätdienst auf jeden Fall, wer ist für welche Bewohner zuständig, wie ist das organisiert, passt das Ganze. Und ein ganz wichtiger Punkt für mich ist immer, ich habe eben dann ein Instrument, die Arbeitsbelastung der einzelnen Mitarbeiter auch zu erkennen. Ne? Und ich frage oft die Kollegen in den Einrichtungen, sage, jetzt komme ich, zum Beispiel als Fachkraft von einer Leiharbeitsfirma zu Ihnen im Frühdienst, woher weiß ich, was zu tun ist? Und dann kommt häufig die Antwort, das weiß bei uns jeder.
Oder es steht im Maßnahmenplan, oder?
Ja. Ja. Ich sage da immer, hoffentlich wissen es alle gleich, ja? Weil das demnächst nicht so ist, das merkt man an einer Stelle ganz schnell. Die Bewohner sagen dann, aber wenn ihre Kollegin kommt, dann. Ja? Es geht hier nicht um kleine Strukturen, weil viele haben Angst vor einer stationären Tourenplan, die sagen, das ist zu kleinschrittig. Wie klein oder wie ich die plane, das ist ja die Entscheidung von der Einrichtung. Aber ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt, sich wirklich mal zu überlegen, ob ich das digital mache, ob ich es analog mache. Aber das erleichtert eben die Arbeitsprozesse enorm. Und man darf eines nicht vergessen, eine gute Tourenplanung, die hat auch enorm wirtschaftliche Vorteile. Die hat nicht nur Vorteile für den Bewohner, weil seine Zeiten berücksichtigt sind in der Planung. Sie hat Vorteile für die Mitarbeiter in der gleichmäßigen Belastung. Und ich erlebe dort, sofern die Stellen alle besetzt sind, den höchsten Anteil an Leiharbeit, je schlechter die Organisationsstrukturen sind. Das allein sollte mal zu denken geben. Aber ich weiß, das ist kein einfaches Thema und man muss das wirklich genau mit den Mitarbeitern erklären, was sind die Zielsetzungen, wie will man damit umgehen, und es braucht Zeit zur Einführung. Gleichermaßen mit digitalen Systemen kann das natürlich enorm die Arbeit erleichtern. Ne? Ich habe mein Tablet dabei, ich kann Spracheingaben machen. Ne? Es staut sich hinterher nicht am Dienstzimmer, alle wollen an den PC ran. Also es gibt so viele Vorteile, aber ich sehe auch, und das muss man der Ehrlichkeit halber sagen, dass es zwischen den Anbietern von solcher Software qualitativ noch sehr, sehr große Unterschiede gibt. Ja? Und alle stellen den Regelablauf toll dar. Ich sage immer, wenn jemand fragt, wie kann ich das prüfen, stellt einfach mal dar, wie ein Früh- oder Spätdienst ist. Ne? Ein Mitarbeiter fällt aus, die Fachkraft hat einen Notfall, Tätigkeiten müssen zwischen den Helfern verschoben werden. Wenn die Software in der Lage ist, auf solche Alltagssituationen zu reagieren, dann funktioniert sie. Wenn das mit einem großen Aufwand erst möglich ist, dann kauf eine Stecktafel. Ja? Ja? Na, die einen sagen, Gott, old school geht ja gar nicht. Ne?
Ich wollte gerade fragen, ist das die Alternative dann zur Tourenplanung, wenn ich wieder mit der Stecktafel arbeite?
Eigentlich nicht, aber für viele Einrichtungen schon, Frau Warnecke. Wir haben viele Einrichtungen, die haben bis heute keine stabile Netzverbindung im Haus.
Ja, das stimmt.
Und,
ja.
Und dann liegen die Tablets im Dienstzimmer rum und da habe ich keine Alternative dann dazu. Ne? Also ich will damit sagen, will es auch abschließen, man muss in der Einrichtung wie auch vorher bei den anderen Themen schauen, was passt zu den Mitarbeitern vom Können, ne? Von der technischen Ausstattung, und dann treffe ich die Entscheidung. Ne? Es kann ja vielleicht sein, dass ich sage, vorübergehend greife ich auf eine Stecktafel zurück, bis ich gewisse Rahmenstrukturen erfüllt habe,